SWR1, Sonntagmorgen. Unser Sonntagsthema heute, Wasser. Und was macht ein Chemieprofessor, wenn er kein Geld für ein Wasseranalysegerät bekommt? Er springt selbst in die Fluten. Andreas Vater hat das getan. 2014 ist er den ganzen Rhein 1200 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung entlang geschwommen. Der Auftakt war das für viele weitere spektakuläre Schwimmaktionen. Und ich freue mich, dass wir heute mit ihm selbst über seine Leidenschaft für das Wasser sprechen können. Hallo und grüße Sie, Herr Professor Vaart.
Hallo Frau Arnie, ich freue mich auch, über das Wasser zu reden.
Herr Vaart, was treibt denn eigentlich den Chemieprofessor immer wieder dazu, sich auf so lange und ja auch keineswegs ungefährliche Schwimmexeditionen zu begeben? Also Sie waren ja nicht nur im Rhein unterwegs, sondern auch schon in der Donau, in der Elbe und auch im Tennessee River.
Ja, wie Sie schon anmoderiert haben, war es schon korrekt mit dem Rhein. Das war eine Frustreaktion eher für fehlende Forschungsmittel. Aber weil die Aktion so spektakulär und medienwirksam war und gesellschaftlich wirksam war, kamen natürlich noch andere Anfragen von anderen Flüssen. Also der Rhein war meine eigene Idee, alle anderen Anfragen waren Ideen von Umweltorganisationen, von Universitäten, von Verbänden. Und wenn man damit was bewirken kann mit diesem Schwimmen, dass man die Wasserthematik der Gesellschaft näher bringen kann auf diese Art und Weise und was Positives bewirken kann, dann tut man das gerne. Vor allem, wenn man auch leidenschaftliche Schwimmer ist, wie ich.
Sie sind täglich 6 bis 8 Stunden im Wasser unterwegs gewesen oder sind es noch? Was ist Ihnen denn im Fluss so unterwegs alles begegnet?
Also ich bin ja auch begleitet, das ist nicht so, dass es, und man kann auch nicht einfach so den Kopf ausschalten, weil man es gerne tut. Es gibt Passagen, wo man das dann macht und da wird man gleich bestraft, dass man an einer Metallbolie hängen bleibt im Rhein bei einer starken Strömung. Also man kann nicht, oder Schifffahrt macht einem einen Strich durch die Rechnung zeitweise. Dann gibt es wieder mal wieder schöne Begegnungen an Strandbädern, die sind ja nicht überall verboten an den Flüssen, wo dann Menschen zuwinken, wo sie zu einem schwimmen oder mit Kajakfahrerbegleitungen hat und man hat immer gute Gespräche auf dem Wasser, man trifft Angler an der Donau aus 10 verschiedenen Nationen, die den Fluss jeder für sich nutzt, Stand-up-Paddler begleiten einen. Also es ist immer was los eigentlich auf dem Wasser. Und man sucht eigentlich seine Ruhephasen selbst, die hat man zeitweise, dann hört man eben dem Mahlwerk des Flusses zu und stellt fest, hoppla, wenn da so viele Steine zermahlen werden, dann passiert das auch dem Kunststoffmüll, den ich leider sehen muss, auch an den Ufern, den wir alle sehen, von dem wir verantwortlich sind und der in das Mahlwerk der Flüsse gerät und dann zu Mikroplastik wird. Und dann entsteht das Problem für uns. Und darauf muss man immer irgendwie aufmerksam machen. Und allein jetzt ein wissenschaftliches Paper zu schreiben, damit erreicht man nicht die Gesellschaft, da erreicht man die Experten. Aber die Gesellschaft muss erreicht werden, wenn sich mit der Wasserqualität in unseren Flüssen was ändern soll. Und das muss es.
Also Sie haben schon den Eindruck, dass Sie auch mit Ihren Projekten dann etwas erreicht haben.
Ja, das kann ich jetzt gerne alles aufziehen. Jeder Fluss hat irgendein Resultat hervorgebracht. Die Donau ganz extrem. Als ich in Belgrad nicht geschwommen bin, weil ich gesagt habe, da wo 1,7 Millionen Menschen ihre Exkremente einleiten, da will keiner schwimmen. Da war der Teufel los, wenn ich so formulieren darf, in Serbien. Viele Serben wussten das gar nicht, dass es keine Kläranlagen gibt in der Hauptstadt. Die Kinder gehen dort schwimmen, die Fische werden gegessen, der Fluss wird als Freizeitfluss genutzt. Und da war natürlich der Aufschrei sehr groß, auch von Journalisten. Und das hat jetzt durchaus Bewegung in die Sache gebracht, was den Bau von Kläranlagen angeht.
Was hat es denn jetzt zum Beispiel dieses Unterwegssein im Wasser, stundenlang, tagelang, hat das Sie persönlich auch verändert oder was hat das mit Ihnen, hat das was mit Ihnen gemacht?
Ich betrachte das Schwimmen so ein bisschen als Ritual, wo ich taglich eben nur eine Stunde während der Arbeitszeit vielleicht reinkomme, wenn ich dann mal 8 Stunden im Wasser bin und alles sonstige Aufgaben, die man so hat im Leben, abschütteln kann und nur das Wasser einen trägt, dann kommen einem da ganz andere Gedanken, als jetzt, wenn man mitten im Alltag steht, wo man angerufen wird, wo man am Laptop E-Mails beantworten muss. Das alles muss man im Wasser nicht tun. Und das Wasser nimmt einen mit auf seine Reise. Man reist im Wasser. Das habe ich auch so betrachtet als Reise. Nur dann kann man es auch 8 Stunden aushalten. Und man sieht natürlich auch sehr viel. Wenn ich an die Lorelei denke, an das Oberrheintal, Weltkulturerbe und das aus der Froschperspektive zu betrachten und dass man sich so klein fühlt. Und man denkt dann auch, vor 200 Jahren hätte ich wahrscheinlich genau den gleichen Blick im Wasser wie den ich hatte. Ja, das verändert einem schon. Und am Ende, wenn man mit so einem Projekt fertig ist, dann ist man eigentlich euphorisiert, fällt in ein tiefes Loch, weil plötzlich 8 Stunden Schwimmen pro Tag wegfallen und die man wieder sitzend verbringen muss. Und das ist eigentlich viel größere Herausforderung wie das Schwimmen an sich.
Aus Liebe zum Wasser, das ist der Titel eines Buches, das Sie geschrieben haben und das bald erscheint am 24. September im 8-Grad-Verlag. Was macht denn eigentlich für Sie die Faszination des Wassers aus? Also, dass Sie überhaupt sagen, jetzt mal unabhängig von diesem Anlass, der Sie dann ins Wasser getrieben hat, aber Sie haben ja offensichtlich schon eine innere Verbindung auch dann zum Wasser.
Ja, da gibt's zwei verschiedene Faszinationen. Es gibt die wissenschaftliche Herangehensweise. Es ist ja kein, es ist kein Element, aber in Anführungsstrichen eine Verbindung, die auf unserem Planeten in allen drei Aggregatzuständen vorkommt. Flüssig, fest und gasförmig. Das ist bei keiner anderen Verbindung der Fall. Dann, dass es sich aus zwei Gasen entsteht eine Flüssigkeit, die unheimlich viele faszinierende Eigenschaften hat, ganz viele Anomalien, ohne die wir gar nicht existieren würden. Und dass Wasser bei uns auf der Erde flüssig ist, ist allein schon eine Anomalie. Wenn wir in den Kosmos schauen, dann ist das Wasser entweder auf dem Mars gefroren oder es ist gasförmig. Dass es bei uns flüssig ist, diese Bedingungen sind ein ganz kleines Fenster in dem Spektrum und da haben wir flüssiges Wasser. Ohne Gold können wir leben, aber ohne Wasser nicht. Also wir schätzen es gar nicht so wert, wie wir es eigentlich wertschätzen müssten.
Können Sie denn eigentlich noch, weil Sie es gerade so schon erzählt haben, also Wasser ist gasförmig, flüssig oder ist fest, also können Sie eigentlich noch ohne die Brille des Chemieprofessors aufs Wasser schauen?
Das kann ich auch, weil ich ja im Wasser eigentlich meine Jugend verbracht habe, mal die Kämpfe, die man hat als Jugendlicher im Wettbewerb, im Wasser. Und jetzt genieße ich das Wasser mehr, das Getragenwerden, das Gleiten im Wasser. Also es ist eine Sportart, die kann man jedem nur empfehlen. Es ist verletzungsungefährdend. Also man kann lange drin bleiben. Man fühlt sich alterslos. Das ist im Buch auch beschrieben. Also mir ist es, ob ich jetzt 60 bin oder 20, habe im Wasser das gleiche Gefühl, weil man verliert auch das Zeitgefühl, ob man jetzt schnell oder langsam ist. Und das ist das Tolle, dass man im Wasser hat man keine Schmerzen, ist alterslos. Es ist faszinierend, sich im Wasser zu bewegen, wenn man es gelernt hat und schön diese Gleitphase ausnutzen kann, dann ist es nicht ein Jungbrunnen.
Ganz herzlichen Dank an den Chemieprofessor Andreas Fahrt. Er hat ein Buch geschrieben, Aus Liebe zum Wasser, ab Ende September im Buchhandel erschienen und macht mit diesem Buch einfach auch auf die schwierige Situation vieler Flüsse aufmerksam.